Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Crosscourt ist zurück und ja, auch wenn sportlich nicht die allergrößten Turniere zuletzt auf dem Programm standen, ist doch wieder einiges passiert in der Tenniswelt. So sprechen wir heute über den Lever Cup und die Vereinigung der Big Four dort, die Situation rund um Roger Federer, wie geht's bei Nadal, Djokovic und Zverev weiter, aber auch unerwartete Niederlagen für Alcaraz und Świątek werden heute Thema sein. Und zudem haben wir noch ein Interview mit dem TV-Experten und Coach von Jule Niemeyer, Christopher Kaas, der ja den sensationellen Viertelfinalrun von Niemeyer wirklich in Wimbledon ja hautnah miterlebt hat. Erst einmal möchte ich aber trotzdem wieder meinen Co-Host Dennis Heinemann begrüßen. Dennis, wie waren die vergangenen Tenniswochen für dich? Die ganz großen Highlights, ich habe es angesprochen, fehlten, aber es gab ja trotzdem ein paar nette Turniere und ja, soweit ich weiß, warst du ja zum Beispiel in Hamburg vor Ort.
Hallo Stefan, grüße dich. Das stimmt. Ich bin da so ein bisschen zweigeteilt. Ne? Auf der einen Seite denke ich so, naja, nach Wimbledon flacht das so gefühlt so ein ganz bisschen wieder ab. Also ich weiß nicht, weil die Zeit zwischen den French Open und zwischen Wimbledon ist ja nicht ganz so lang und dann hat man da sehr viel geballtes Tennis und danach muss ich auf jeden Fall immer so ein bisschen durchatmen. Hängt natürlich auch von der persönlichen Situation dann noch so ein bisschen ab, was man noch so auf dem Zettel hat und so weiter. Aber wenn dann so ein Turnier in der Nähe ist wie Hamburg, ich bin ja hier oben in Bremen, das ist eine Stunde entfernt, dann kann man da natürlich mal eben locker hinfahren. Ich bin da in der ersten Woche gewesen. War sehr interessant, das erste Mal Damen und Herren zusammen. Man hatte so ein ganz bisschen so ein, also wirklich nur ein bisschen, aber so ein Grand Slam Feeling, weil einfach mehr los war auf der Anlage als sonst. Mehr Außenplätze wurden bespielt, bin da zusammen mit meiner Freundin gewesen. Man konnte auch beim Training teilweise ziemlich nah ran. Ist ja schon ganz, ganz interessant so. Das ist das einzige 500er-Turnier bei den Herren im Juli gewesen. Wenn man mal so in den Kalender guckt, ist auch nicht schlecht. Dann sieht man da so ein paar Turniere im Kalender und dann zack, 500er, dann in Deutschland, in Hamburg. Sieht ganz gut aus. Ich freue mich auf die US Open, aber wie ich am Anfang schon gesagt habe, so ein ganz bisschen lässt das dann so nach Wimbledon vielleicht mal so, Stichwort Sommerloch vielleicht, so lässt ein ganz bisschen nach.
Ja, kann ich verstehen. Also man glaubt es nicht, aber auch ich habe im Vergleich zu sonst nach Wimbledon doch weniger Tennis geschaut. Also Hamburg, hast du erwähnt, als deutsches Turnier schon immer dann noch ein Highlight aus deutscher Sicht ein bisschen. Da habe ich einige Matches auch geguckt, war ja auch unser heutiger Interviewgast Christopher Kaas als Experte für Servus TV am Start. Ich habe jetzt schon die Sieger so ein bisschen verfolgt der Turniere. Ein paar große Matches habe ich auch gesehen, jetzt wenn Alcaraz oder so mal gespielt hat, aber bin ja sonst nicht nur Tennis-Fan, sondern auch wenn es natürlich meine Nummer 1 ist, aber gucke ja auch andere Sport-Highlights. Leichtathletik-WM war die Frauenfußball-EM, Formel-1-Rennen. Also es gab jetzt schon einige sportliche Highlights zuletzt. Und das hatte für mich dann teils einfach noch mehr Bedeutung, weil ich persönlich finde schon immer ein bisschen seltsam, dass wir jetzt Sandplatzsaison hatten, erst in Paris und so, da monatelang, dann folgte Rasensaison und jetzt geht eigentlich für mich im Kopf die Hartplatzsaison los und dann geht man nochmal ganz kurz auf Sand zurück. Ich weiß nicht, wie findest du das nicht auch ein bisschen komisch?
Ist merkwürdig tatsächlich und fordert den Spielerinnen und Spielern auch einiges ab. So ein kurzer Wechsel, also Hart, Sand, Rasen, Sand, Hart ist schon irgendwie schon ein bisschen merkwürdig, ja.
Jetzt sind wir auf alle Fälle auf Hartplatz angekommen. Bevor wir aber ausführlicher über die News der Woche, wie gesagt, die Big Three oder Four und die anfangs erwähnten Themen sprechen, legen wir mit unserem Interview mit Christopher Kaas direkt los. Dieser trainiert, wie ich erwähnt habe, Deutschlands Shootingstar Jule Niemeyer, die wir ja Ende März auch bereits als Gast hatten. Also wenn ihr es nicht gehört habt, hört da gern da nochmal rein. Und mit Kaas sprachen wir natürlich unter anderem über seinen Schützling, deren Wimbledon-Lauf, aber auch ihre Zukunft. Und wir haben uns aber auch der Trainertätigkeit an sich gewidmet und was da Schwierigkeiten mitbringt. Also lasst uns einfach mal reinhören, würde ich sagen. Christopher Kaas bei uns jetzt zu Gast. Fangen wir doch direkt mit dem sensationellen Wimbledon-Run deines Schützlings Julian Niemeyer an. Du kennst ihr Potenzial ja besser als wir alle, aber kam das auch für euch etwas aus dem Nichts? Oder habt ihr nach dem Draw, ich meine, Conterway war bekanntlich wegen Covid nicht in Topform, irgendwie schon ein bisschen euch was ausgerechnet gehabt?
Nein, also wir haben natürlich das Draw erstmal angeschaut und uns auf die erste Runde fokussiert. War eine chinesische Spielerin, unangenehme Auslosung und da war dann ganz klar, also wir fangen jetzt nicht an, Grand Slam-Turnier zu spielen und schauen, in welcher Hälfte des Draws irgendwie Iga Świątek oder Ons Jabeur sind. Also wir schauen natürlich, wo ist die erste Runde, gegen wen spielt man in der ersten Runde, bereitet sich bestmöglich auf diese erste Runde vor und dann geht man Match für Match. Und dass es am Ende dann fünf Matches waren, war natürlich ja alles in allem sehr, sehr positiv.
Sehr positiv bis ins Viertelfinale, nur leider ohne Punkte. Und da habe ich so eine zweigeteilte Frage. Einmal bist du bestimmt auch schon öfter gefragt worden, aber wie ist deine persönliche Meinung dazu, zu dieser Entscheidung vorher? Und dann natürlich auch, wie hart ist das jetzt dann im Nachhinein, sage ich mal, auch mit Blick auf das, was jetzt noch kommt, dass man da jetzt quasi dann nichts mitnehmen konnte?
Ja, also ganz ehrlich, es ist einfach, wie es ist. Ja, also wir haben ja da auch kein Mitspracherecht. Die Entscheidung wurde getroffen, die ist zu akzeptieren. Also ich finde es auch nichts Schlechtes an dem Viertelfinale, weil man sagt, man hat keine Punkte bekommen. Es ist die Situation vorher klar gewesen. Nick Kyrgios wird es jetzt auch nicht so toll finden, dass er für sein Finale keine Punkte bekommen hat, aber trotzdem wird er es ziemlich geil finden, dass er im Finale war. Also das ist eine Situation, die kannte man vorher, die ist einfach so, wie sie ist.
Na gut, Nick Kyrgios sind gefühlt die Punkte ja eh ein bisschen wurscht, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. In Hamburg und Lausanne gab es ja zuletzt ein paar Schwankungen in ihrem Spiel. Also Julie Niemeyer, was in so jungen Jahren ja durchaus normal ist, auch nach so einem Lauf in Wimbledon. Mich würde mal interessieren, aber wie du sie generell so auf den verschiedenen Belägen einschätzt. Weil wir haben gesehen, klar, Rasen ist sie schon recht weit, finde ich. Also hat man das Potenzial gesehen. Was erwartest du denn auf den anderen Belägen oder jetzt auch speziell auf Hardcourt von ihr?
Ja, also Sandplatz ist ihr Lieblingsbelag, hat sie natürlich auch die meiste Zeit in dem Leben gespielt. Rasen haben wir jetzt alle gesehen, gibt natürlich viele Möglichkeiten in ihrem Spiel, die prädestiniert sind für Rasen, wo wir auch die nächsten Jahre noch viel Freude haben werden. Für mich ist Hardplatz eigentlich der Belag, wo alle Qualitäten, ja, wenn das so läuft, wie wir uns das vorstellen, wo alle Qualitäten vielleicht sogar am besten zusammenkommen können. Man kommt ein bisschen früher dann noch aus den langen Ballwechseln raus, man kann den Aufschlaggewinn bringen, einsetzen, Bälle verspringen nicht so sehr, kann man noch mit etwas mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit spielen als vielleicht sogar auf Rasen. Deshalb, für mich ist Jule eine absolute Allround-Spielerin, die auf allen Belägen, ob auch draußen oder drin, Hartplatz, Sandplatz, Rasen, die sich auf allen Belägen wohlfühlt.
Du hast gesagt, sie ist eine Allround-Spielerin, aber gibt es irgendeinen Aspekt, wo du noch sagen würdest, an dem Aspekt ihres Spiels muss sie noch am meisten arbeiten oder besonders arbeiten?
Ja, müssen tut sie gar nichts, aber natürlich gibt es Aspekte im Spiel, die wir kontinuierlich versuchen zu verbessern. Das ist ja, das wird sie ja nicht ändern. Also das ist ja auch in der Karrierephase von dem Rafael Nadal nichts anderes als jetzt bei einer Julie Niemeyer, die 22 Jahre alt ist. Natürlich versuchen wir im Training jeden Tag an Kleinigkeiten zu arbeiten. Natürlich haben wir auch eine gewisse Idee, wie sich gewisse Sachen die nächsten Monate entwickeln sollen. Du hast eingangs ja auch gefragt, ob es jetzt eine große Überraschung war, dass sie in Wimbledon Viertelfinale gespielt hat. Nein, war es nicht, aber es war die Überraschung, dass es in dem Jahr schon passiert ist. Also ich muss sagen, für mich ist sie in den Zeitfenstern, in denen ich denke, in denen ich ihre Entwicklung sehe, ist sie einen Schritt voraus. Das ist so, das ist für mich sehr, sehr erfreulich. Also das ist jetzt einfach auch nur ein Fakt und ich bin natürlich auch bereit, meine Zeitfenster dementsprechend gerne anzupassen und ja, werde es auch verfolgen. Es wird aber auch mal Phasen in der Karriere geben, wo man vielleicht ein bisschen hinter den Zeitfenstern ist. Deswegen, ja, wir verbessern uns in vielen Bereichen noch weiter und das macht im Moment natürlich mit einer jungen Spielerin sehr, sehr viel Freude.
Wenn wir jetzt nur mal auf die nächsten Wochen gucken, also sie steht aktuell, wenn wir richtig geschaut haben, auf 103. Ist ja immer so ein bisschen die Frage, was kann man noch erreichen von einem Grand-Slam-Turnier? Wie kann sich das auswirken? Quali oder Hauptfeld und so weiter? Wie sind da eure Gedanken dazu? Was glaubst du, ist da noch möglich in den nächsten Wochen?
Ja, es ist ganz einfach. Also Jule wird mit großer Voraussicht in New York Qualifikation spielen. Ihr habt es gesagt, in Wimbledon gab es keine Punkte, deshalb musste sie die Woche danach in Lausanne spielen. Lausanne war natürlich nicht geplant von der ganzen Trainingssteuerung, von der Belastungsstruktur her, war völlig crazy nach diesem Wimbledon-Run in Lausanne zu spielen, aber Lausanne war die letzte Chance, Punkte zu machen, um das Hauptfeld für die US Open zu erreichen. War für mich eine wahrscheinlich sogar noch größere Leistung, dann nochmal Viertelfinale zu spielen mit dem Belagwechsel, mit den ganzen Emotionen, mit dieser kurzen Zeit. Und ja, wir haben gehofft mit dem Viertelfinale in Lausanne, dass es reichen könnte. Es scheint so zu sein, dass ein, zwei Ranglistenplätze fehlen. Sie ist aktuell zwei raus aus dem Hauptfeld in New York. Wenn noch jemand absagen sollte, wenn noch zwei Spielerinnen absagen sollten, dann wäre sie bei den US Open im Hauptfeld. Ansonsten ist sie in der Quali, können wir im Moment nichts machen, müssen wir so akzeptieren. Und ja, haben uns den Shot gegeben in Lausanne. Die zwei Runden haben geholfen, sonst wäre es aussichtslos gewesen. Aber ob es dann letztendlich noch reicht, das werden wir kurzfristig dann wahrscheinlich in New York erst vor Ort dann ja, wissen.
Ja, da drücken wir natürlich die Daumen. In Deutschland liegt jetzt natürlich schon ein bisschen mehr Fokus auf Julin als zuvor. Trotzdem gibt es zum Glück ja immer noch Kerber, Petkovic und auch mal eine Maria oder Siegemund, die dann mal einen tiefen Run haben und ein bisschen Druck wegnehmen können. Aus der Sicht eines Trainers, eines jungen Talentes, wie wichtig ist es, dass gerade diese erfahrenen Spielerinnen noch ein bisschen länger erhalten bleiben? Also merkst du vielleicht auch, dass das hilft, dass der Druck nicht zu groß wird?
Ja, das sehe ich gar nicht als Trainer. Das sehe ich jetzt mehr als deutscher Tennisfan, dass ich natürlich hoffe, dass eine Angelique Kerber oder auch eine Andrea Petkovic noch einige Jahre spielen, die beide natürlich auch nach wie vor topfit sind. Ich hoffe auch, dass eine Sabine Lisicki, die ja gerade ihr Comeback ja, sehr erfolgreich gestartet hat, darf man sagen, dass sie nochmal den Weg zurück Richtung Weltspitze findet. So sehe ich das eigentlich. Für Jule selbst, das ist auch eine Situation, die können wir ja gar nicht beeinflussen. Wenn die Angelique Kerber sagt in zwei Wochen, du, das war's jetzt, ich habe jetzt andere Pläne mit meinem Leben, ja, dann ist es so, dann werden wir auch mit der Situation umgehen. Aber natürlich hoffen wir, dass Angelique Kerber, Andrea Petkovic, Sabine Lisicki, Tatjana Maria dem deutschen Tennis und dem Welttennis noch viele Jahre erhalten bleiben.
Hoffen wir natürlich auch. Lass uns noch mal so ein ganz bisschen darüber sprechen, über den Einfluss von Trainern und natürlich auch so, also da ist ja sowieso viel in der Diskussion und verändern sich gewisse Sachen, was man darf, da kommen wir gleich auch noch zu. Aber uns würde natürlich auch interessieren, was du so für einen Ansatz verfolgst. Ob du jemand bist, der hier und da eher so Kleinigkeiten versucht umzustellen oder sogar richtig an großen Dingen versucht zu arbeiten, Spiel richtig umstellen. Also was sind so die Dinge, woran ihr arbeitet und wie ist so ein bisschen so deine Philosophie? Für jemanden, der das vielleicht noch nie so richtig jetzt, also sowas wie deine Handschrift oder sowas?
Ja, grundsätzlich ist jede Coaching-Konstellation natürlich komplett individuell, weil es ja auch auf die Athletin, auf den Athleten ankommt. Also ich habe mit der Sabine Lisicki anders gearbeitet als mit einem Peter Gojovcik und arbeite jetzt mit einer Jule Niemeyer anders als mit einer Mona Bartel. Also das ist ja sowieso klar. Coaching-Handschrift, also mir ist es schon wichtig, dass das Ganze auch neben diesem ganzen Reisestress, neben diesem ganzen Leistungsdruck, es soll schon auch ein bisschen Spaß machen, Tennis spielen. Ja? Und das ist mir ganz, ganz wichtig und das ist mir auch wichtig in der täglichen Trainingsarbeit. Und mir ist auch wichtig, dass Abwechslung im Trainingsalltag ist, dass bei aller Seriosität, die wir da haben und bei allen Sachen, die natürlich auch irgendwo abgearbeitet werden müssen, dass wir trotzdem einfach genügend gute Vibes haben und dass es schon auch so ist, dass an den meisten Tagen die Jule morgens zum Training kommt und sich freut, dass sie mich auf den Platz sieht. Also das ist sicherlich irgendwo, ja, ich weiß nicht, ob du das als Philosophie nennen willst, aber eine gewisse Begeisterungsfähigkeit, eine abwechslungsreiches Trainingstage, das ist mir extremst wichtig, weil was die Mädels, was die Spieler, Spielerinnen auf dem Platz unter Stress dort leisten in der Einzelsportart, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und da ist mir einfach wichtig, dass sie ein Umfeld hat drumherum, in dem Jule sich maximal wohlfühlt. Da gehört ein großes Team bei uns dazu. Florian Zitzelsberger in Regensburg, einer der besten Fitnesscoaches, Osteopathen weltweit, der jetzt auch im Team von Naomi Osaka war. Michael Geserer, der hier im Background arbeitet. Wir haben viele Leute drumherum. Florian Novi, der als Physiotherapeut die meisten Turniere mitgereist ist. Und Matthias Mischka, der die Wochen auf der Tour macht mit Jule, in denen ich aufgrund von meinen Verpflichtungen fürs Fernsehen beispielsweise nicht kann. Ja, also wir haben viele Leute drumherum. Wir versuchen viel Abwechslung reinzubringen. Und trotzdem natürlich an den entscheidenden Sachen zu arbeiten, aber wir wollen so ein bisschen diese Schwere rausnehmen, die es manchmal auch haben kann, vor allem als Einzelsportler.
Glaube ich.
Ja, was Dennis auch schon angesprochen hatte, seit dem Ende von Wimbledon bis Ende des Jahres, eben jetzt vor allem auch bei den US Open, gibt es ja Änderungen, beziehungsweise Trainern ist es erlaubt, unter Berücksichtigung bestimmter Vorgaben ihren Schützlingen während einer Partie auch da Tipps zu geben. Du weißt ja, dass die Meinung dazu gespalten ist. Nadals Coach Moya hält wenig davon, ein Nick Kyrgios überraschenderweise auch nicht. Andere wie Muratoglu finden es gut, weil es ja sowieso gemacht worden ist, immer seiner Meinung nach. Wie ist denn deine Haltung dazu? Bringt es den Sport voran? Oder glaubst du, dass das wirklich Einfluss auf das Spiel nimmt?
Ja, müssen wir ein bisschen ausholen, weil die WTA war da natürlich schon deutlich früher offen für dieses Coaching. Wir hatten auch in der Zeit, als ich Sabine Lisicki, Mona Bartel, Katharina Kozlova, jetzt Beindl, gecoacht habe, sogar dieses On-Court-Coaching, das ja dann während der Covid-Situation nicht mehr erlaubt war. Also der Coach durfte einmal pro Satz auf den Platz gehen, wie eine Auszeit bei einem Mannschaftssportler, durfte mit der Athletin sprechen. Also es ist jetzt für uns nichts komplett Neues. Bei der ATP ist es genauso, wie du es gesagt hast. Da wurde es jetzt nach Wimbledon geöffnet. Da werden wir mal genau drauf schauen, in welche Richtung sich das entwickelt. Nach meiner Meinung gefragt, ich finde es natürlich fantastisch, weil ist ja... Für mich war relativ wenig Logik dahinter. Ja, ich versuche wochenlang meinen Athleten auf den Wettkampf vorzubereiten, die Tage vorher, dann auch die Minuten nochmal davor und dann muss ich mich da hinsetzen und ruhig sein. War auch nicht immer einfach, sage ich euch ganz ehrlich. Ihr wisst es war immer so eine gewisse Grauzone. Der eine ist dann vielleicht mal drüber. Wir wussten auch nie ganz genau, anfeuern war ja erlaubt. Wenn ich jetzt sage, Jule, super Beinarbeit, das war anfeuern. Wenn ich sage, Jule, bisschen mehr Beinarbeit, ist es dann Coaching. Also das war ja irgendwie grotesk. Und deswegen macht es natürlich viel, viel mehr Sinn jetzt, einfach zu sagen, es ist erlaubt. Wir können es auch kurz nochmal erklären. Also die Situation ist ja so, ist die Spielerin, ist der Spieler auf der Seite des Coaches, darf kommuniziert werden. Es ist aber darauf zu achten, es ist ein Monolog. Es geht eigentlich nicht darum, dass der Spieler dann auch noch zurückdiskutiert. Es will diese Diskussionen, die will man halt, sage ich mal, vermeiden. Aber dass der Coach mal kurz in einem 10-sekündigen Monolog ein, zwei Hilfestellungen gibt, im taktischen, technischen, vielleicht auch im mentalen Bereich, das finde ich, das gehört dazu. Und das, also für mich ist das eine logische Konsequenz aus dem, was wir da die letzten Jahre auf der Tour gesehen haben. Und für mich ist es eine gute Sache.
Ja, ich finde das auch spannend, wie es dann wirklich aussieht auf der Tour, wie auf der ATP-Tour, wie du gesagt hast, von wie der Tsitsipas.
Nein, aber ich kann euch das auch sagen. Also wir hatten das ja auch auf der WTA-Tour und ich habe das jetzt auch beobachtet. Das ist kein Kasperltheater. Also jeder geht extrem respektvoll damit um. Das bedeutet jetzt nicht, dass der Apostolos Tsitsipas auf die andere Seite rüberruft, weil er jetzt denkt, er kann noch ein paar Tipps geben. Nein, also der Zuschauer im Stadion, am Fernseher, der bekommt die Regeländerung wirklich kaum mit. Es ist einfach so, dass aus diesen drei Wörtern, die man vielleicht vorher verwendet hat, weil man ja nicht erwischt werden wollte beim Coachen, jetzt drei Sätze geworden sind, aber nicht mehr und nicht weniger. Und dem Spieler, der Spielerin gibt es vielleicht noch etwas mehr Sicherheit, dass man weiß, da ist jemand, der darf auch bewusst helfen oder den einen oder anderen Tipp geben. Und die Coaches wertet es natürlich auch irgendwo auf, weil das sage ich euch, das war schon hart, da draußen zu sitzen und immer zu überlegen, darf ich jetzt was sagen, wo fängt Coaching an, wo hört es auf, guckt der Schiedsrichter gerade, guckt er nicht, ja, ich will eigentlich mich an die Regeln halten, aber ich will auch total gerne mal was sagen. Also das war schon eine schwierige Situation und ich bin total froh, dass wir das jetzt erstmal geklärt haben.
Ja, ich war bei den French Open eben auch vor Ort und erst verblüfft und ein bisschen belustigt. Ich habe gern Junioren und Juniorinnen auch zugeschaut und da fand ich zum Beispiel interessant, wie diese nach Netzaufschlägen eben weiterspielten. Ich wusste es zwar, aber man ist nicht gewohnt, wenn plötzlich ein Ball auf die Netzkante springt und dann einen Meter hochfliegt und die dann plötzlich weiterspielen. Deswegen will ich ein bisschen auf das Thema so Änderungen allgemein im Tennis, die ja immer wieder diskutiert werden. Also es gibt auch Best of Five für die Damen, was gefordert wird, oder erst ab Viertelfinale bei Grand Slam für beide Geschlechter zum Beispiel Best of Five. Wenn wir einmal Wünsch dir was kurz spielen, wenn du eine Sache im Tennis ändern könntest, was wäre das? Kann auch völlig losgelöst von meinen Beispielen sein.
Naja, also ganz ehrlich, wenn du mich so fragst, die beste Sache haben wir während Corona geändert und haben es nicht mehr eingeführt, dass die Ballkinder nicht mehr das Handtuch den Spielern und Spielerinnen bringen müssen. Ja, das war etwas, wo ich mir gedacht habe, also das ist eine Regel, da hätte man auch früher drauf kommen können, dass der Spieler, die Spielerin auch gerne diese drei, vier Schritte zur Seite macht, wo die Handtücher mittlerweile markiert sind, jeder hat dann seine Station. Das war die beste Regel, die jetzt aus dieser Corona-Zeit übrig geblieben ist. Shotclock finde ich zum Beispiel super. Ich finde, man könnte sie noch ein bisschen klarer einsetzen, weil doch immer noch sehr, sehr viel Spielraum ist. Vom zweiten Aufschlag gibt es keine, da muss es aber auch eine Regel geben. Genau. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ja, super, vielen Dank für den Einwurf. Weil man hat ja auch manchmal das Gefühl, gibt ja dann ein paar Spieler, lassen sich sehr, sehr viel Zeit, lassen die auf null runterticken, der erste Aufschlag ist weg und dann denken sie sich, ja, gibt ja jetzt keine Shotclock mehr, habe ich nochmal 15 Sekunden und wenn du dann eigentlich alle 50 Sekunden nur den Ball im Spiel hast, also das braucht kein Mensch. Also Handtuch haben wir schon geregelt, Shotclock oder eine klare Regel, wie viel Zeit, wie flüssig die Bewegung vom zweiten Aufschlag sein sollte, auch sehr, sehr gerne. Ansonsten, ich bin da Traditionalist, also ich finde Tennis ganz, ganz toll, so wie es ist. Ich mache mir auch überhaupt keine Sorgen ums Herrentennis nach Djokovic, Federer und Nadal, weil wer da jetzt guckt, mit Carlos Alcaraz, mit Jannik Sinner, mit Sascha Zverev, mit dem wir noch viele, viele Jahre unsere Freude haben werden. Also da ist mir gar nicht bange. Damentennis ist auch super aufgestellt. Nicht nur aus deutscher Sicht, jetzt mit der Jule Niemeyer, die haben wir angesprochen, die auf einem tollen Weg ist, mit Nastassja Schunk, auch mit den erfahrenen Spielerinnen, die ja immer noch spielen. Also was Tennis angeht, Welttennis der Damen, Iga Świątek, eine tolle Spielerin, sehr ausgeglichen im Moment. Da werden wir die nächsten Jahre großen Sport sehen, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren.
Wenn wir noch einmal auf dieses Teamwork zurückkommen, ihr seid ja dann auch öfter dabei, Sky zum Beispiel im Studio gewesen, und ich persönlich fand die Kombi dann immer und wie ihr euch da präsentiert habt, immer total sympathisch und angenehm. Auch Jule, wie sie sich gegeben hat, muss ich ehrlicherweise sagen. Es gibt aber ja auch immer wieder Spielerinnen und Spieler, die sich dann auch mal eine gewisse Zeit lang gar nicht betreuen lassen, also die ohne Coach unterwegs sind. Wie siehst du das? Oder zum Beispiel auch bei einer Emma Raducanu, die jetzt da testweise 2 Wochen mal was machen will oder so. Würdest du sagen, das ist ganz, ganz wichtig, immer so dieses Team, oder ist es wirklich auch einfach eine Charakterfrage? Weil so ganz alleine und ohne so einen Blickkontakt oder so ist wahrscheinlich auch schwierig. Man braucht doch auch so einen Ankerpunkt da, oder?
Ja, das ist eine total interessante Frage, weil auch das ist natürlich total individuell. Also bei uns ist ja auch so, ich bin ja nicht jede Woche dabei. Auch der Florian Novi, der Physio, der viele Wochen macht, er ist nicht jede Woche dabei. Dafür ist der Matthias Mischka als Tenniscoach dabei. Die Mama von Jule, Annette Niemeyer, ist immer mal wieder dabei. Also wir haben da einen gewissen Wechsel, und ich sage jetzt mal, ich finde es jetzt nicht so toll, wenn Jule ganz alleine zu einem Turnier geht, aber es muss nicht zwingend jedes Mal ein Tennistrainer dabei sein. Es muss auch nicht zwingend jedes Mal der Physio dabei sein. Es muss auch nicht jedes Mal wer von der Familie dabei sein. Aber wenn man dann diese Mischung findet und dann natürlich bei so einem Turnier wie in Wimbledon dann schon auch mit einem relativ großen Team präsent ist, dann ist es nahezu perfekt. Ich habe gestern einen Post gelesen von Anse Chabeur, die diese Woche alleine spielt beispielsweise, und gesagt, das ist für sie auch mal eine interessante Erfahrung. Ihr Team, Ehemann, Tennistrainer, Ehemann ist ja der Fitnesscoach, der Tennistrainer wird dann auch dazukommen, die kommen dann beide nächste Woche. Für sie total interessant, auch mal selbst wirklich komplett alleine die Tage durchzuplanen, die Probleme auf dem Platz zu lösen, kann auch funktionieren. Nick Kyrgios, denkt man, ja, wäre doch gut, wenn er da regelmäßig wen dabei hätte. Andererseits, wenn er...
Wieso, was ja, meinst
andererseits,
du?
Nein, aber das ist ein guter Einwurf, aber natürlich... Andererseits, wenn er nicht aufnahmefähig ist, ja, nur jemanden mitzunehmen, um wen dabei zu haben, macht ja gar keinen Sinn. Und wenn er im Moment vielleicht noch das Gefühl hat, ich habe so viele kreative Ideen, ich muss die für mich sortieren, da stört es mich jetzt eher, wenn ich zu viel Hilfestellung bekomme, ist es absolut legitim. Und ich meine, der Junge hat Finale gespielt in Wimbledon, und ich glaube, der hat uns alle so sehr begeistert. Also ich wäre jetzt der Letzte, der ihm empfehlen würde, du, jetzt brauchst du aber dringend einen Trainer. Ich hoffe, dass er selber auf die Idee irgendwann kommt, aber bitte dann selber rausfinden, nicht auf Empfehlung oder auf Druck von der Öffentlichkeit.
Ich würde aber jeden Coach bewundern, der da in manchen Match von ihm länger als einen Satz da sitzen bleibt. Ich weiß nicht, ob er ihn dann rauswirft. So hatten wir auch schon das eine oder andere Vorfall.
Ja, das sollte natürlich nicht passieren. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn da irgendwann mal der richtige Trainer zur richtigen Zeit sitzt, dann kann man da auch eine Menge Spaß haben mit so einem Spieler.
Ja, klar. Ich wollte nochmal auf die On-Court-Coachings der WTA ansprechen, weil das fand ich gut, dass du die auch schon erwähnt hast. Die fand ich nämlich auch sehr faszinierend. Bleibt man wirklich dran und hat irgendwie nicht in der Pause aufs Handy geklotzt oder mal den Sender gewechselt, was sonst schon mal vorkommen kann? Also ich hoffe, ich würde mich freuen, wenn die irgendwann in Zukunft wieder zurückkommen. Also ich fand zum Beispiel, wenn wir jetzt mal ein nicht deutsches Beispiel nehmen, die Coachings von Cahill und Halep immer sehr spannend, weil sie war oft sehr negativ und er hat kaum eine Taktikanweisung losgeworden. Er hat eigentlich nur versucht, sie irgendwie wieder einzufangen und mal zu sagen, Mädchen, du führst, alles gut.
Kann man sich auf YouTube noch anschauen. Also da sind wirklich großartige Coachings dabei gewesen. Eins in Miami, Darren Cahill, Simona Halep, was dann auch so richtungsweisend für die nächsten Monate ihrer Karriere war. Sie haben sich ja kurzzeitig danach dann sogar getrennt, sind dann wieder zusammengekommen. Darren hat dann aber auch in der neuen Konstellation mehr Respekt bekommen im gesamten Konstrukt. Also war extrem hilfreich für die Entwicklung von Simona Halep. Es gibt einen ganz tollen Court-Call mit dem Vater von Coco Gauff aus dem Jahr, wo sie in Linz, ich glaube 15-jährig war sie, den ersten WTA-Titel geholt hat. Super positiv. Also da waren schon sehr, sehr interessante Sachen dabei. Ich habe mir die Court Calls, die On-Court-Coachings immer angeschaut, weil es natürlich auch für mich interessant war, weil ich ja dann auch so ein bisschen so ja, den ein oder anderen Hinweis über die Konkurrenz bekomme. Worauf wird denn da geachtet? Was sind denn da die Ideen in den wichtigen Situationen? Aber auch natürlich, um selber gewisse Sachen einfach auch zu lernen und vielleicht noch besser zu verstehen. Also On-Court-Coaching war super. Das einzige Problem, was wir nie wirklich lösen konnten, war, dass natürlich in der jeweiligen Landessprache gecoacht wurde und dann schon auf eine gewisse Art und Weise englischsprachige Spielerinnen vielleicht so ein bisschen im Nachteil waren, weil ja sofort 1:1 die Info ging heraus. Ja. Also ich konnte rein theoretisch in meiner Coaching-Box sitzen und gucken, wie die Gegnerin gerade gecoacht wird. Und dann hatte ich zumindest schon mal die Information, falls ich vielleicht 2 Spiele später drauf gehe. Also andererseits war es dann wieder so, in gewissen Sprachen hast du es einfach nicht verstanden. Also das muss man irgendwie noch klären, wenn man darauf zurückkommt, dass man vielleicht sagt, okay, man muss es einfach auf Englisch machen oder man lässt sein. Ansonsten entsteht ein gewisses Ungleichgewicht.
Gibt es da nur nachgefragt irgendwie was, weil ich weiß nicht, ich habe mich davon dann auch ein bisschen blenden lassen, wen ich dann für einen sehr guten Trainer und so halte, aber hast du, wen würdest du denn sagen, wer, was die besten Trainer im Tennissport gerade sind oder was zeichnet diese für dich aus?
Ja, es gibt sehr, sehr hohe Trainerqualität, sowohl auf der Damentour als auch auf der Herrentour. Für mich persönlich am meisten geprägt hat mich Jan de Witt, sehr erfahrener deutscher Coach, der mit Gael Monfils gearbeitet hat, Jaakko Nieminen, mit Viktor Troitzki. Ich habe selbst unter ihm gespielt. Für mich ein großartiger Trainer, Sven Grönefeld, niederländischer Trainer, der aktuell mit Bianca Andreescu arbeitet. Großartig. Also für mich, als ich als sehr junger Trainer angefangen habe, Sabine Lisicki zu betreuen, war es natürlich wichtig, erfahrene Trainer auch trotzdem so um mich rum zu haben. Und auch ich habe sehr, sehr viele Fragen gefragt. Ich habe auch dann zu Jan de Witt gesagt, du Jan, ganz kurz, wie macht man das eigentlich so in der Situation, wenn das Problem auftritt als Trainer? Oder habe zum Beispiel Sven Grönefeld zu der Zeit, der mit Maria Sharapova gearbeitet hat, wirklich auch sehr beobachtet, obwohl ich natürlich nicht alles hören konnte, was er gesagt hat. Aber ich saß oft dann auf den Plätzen, habe das Training mir angeschaut. Und da gibt es schon sehr, sehr viele gute Trainer. Günter Bresnik will ich nennen, bei dem ich auch mal in der Akademie war, ein paar Tage in Anführungszeichen hospitiert habe. Und jetzt ist es für mich ein großer Spaß, mit Michael Geserer zusammenzuarbeiten, der einen großartigen Job gemacht hat in den letzten Jahren, sowohl im Herren- als auch im Damentennis. Und wir haben da einen tollen Austausch in vielen Bereichen. Und das macht großen Spaß, weil man sich so natürlich auch als immer noch sehr junger Trainer, der ich glaube ich bin, so kann man sich am besten weiterentwickeln.
Ja, der hat ja auch Jennifer Brady gut vorangeführt. Also Geserer hat ja mit Jennifer
Brady Australian Open Finale geführt. Ja. Großartig, genau. Mit Julia Görges sehr erfolgreich gearbeitet. Davor. Ja, also Philipp Kohlschreiber auch betreut. Eine tolle Zusammenarbeit hier in Regensburg.
Ja, es ist spannend, mal dann auch über so gute Trainer. Man spricht immer natürlich viel über Spielerinnen und Spieler und so weiter, aber jetzt mal so aus deiner Perspektive das auch mal so zu hören, finde ich auf jeden Fall interessant. Aber wir wollen natürlich jetzt auch noch mal über mögliche Favoriten, und wir kommen auch schon so langsam zum Ende, bei den US Open sprechen. Da wird uns deine Meinung natürlich auch mal interessieren, ne? Also wenn du jetzt sagen müsstest, ich könnte mir vorstellen, derjenige gewinnt bei den Herren, diejenige gewinnt bei den Damen. Bist du da bei den üblichen Verdächtigen? Glaubst du, Damenfeld bist natürlich vielleicht noch ein bisschen näher dran, irgendwie siehst du was, also dass es wirklich kreuz und quer laufen kann, wissen wir natürlich auch, wir sprechen da ja hier regelmäßig drüber, aber vielleicht hast du ja irgendwie einen guten Tipp.
Das ist natürlich immer interessant, so ein bisschen zu spekulieren und so dann auch sich die Gedanken zu machen, wer ist denn gerade so top of the game, wer könnte auf Hartplatz vielleicht dann diese Vorteile haben. Ich sage jetzt mal, bei den Herren wäre es jetzt einfach so gewesen, ist natürlich extrem tragisch mit der Verletzung von Sascha Zverev, bis zu den US Open wird es sich nicht mehr ausgehen. Hätte ich ganz oben drauf gehabt auf der Liste, weil er jetzt wirklich, das ist eine Frage der Zeit, bis Sascha Zverev diesen ganz großen Wurf dann schafft. Wobei wir dürfen, glaube ich, sagen, Olympische Spiele war schon ein ziemlich großer Wurf, aber bis er dann wirklich diesen ersten Grand-Slam-Titel holt. In New York, was soll ich jetzt sagen? Rafael Nadal wird natürlich vorne dabei sein, aber um jetzt nicht den ganz offensichtlichen Tipp zu haben, sage ich jetzt mal Carlos Alcaraz vielleicht. Ja, macht mir einfach total Spaß, ihm zuzuschauen. Der hat so viel Energie, der spielt so begeisterndes Tennis. Ich hatte ihn schon ganz oben auf meiner Liste bei den French Open und da war es ja dann noch so, dass ihn Sascha Zverev in 4 Sätzen entzaubern konnte. Da hatte ich wirklich Alcaraz schon ganz oben auf der Liste. Selber persönlich bin ich ein Riesenfan von Rafael Nadal aus vielen Bereichen. Also Nadal immer in der Verlosung, aber so ein bisschen vielleicht dann ist doch auf Hartplatz noch ein kleiner Außenseiter-Tipp, würde ich Carlos Alcaraz nehmen. Bei den Damen, wenn wir ganz oben ins Regal greifen, dann wäre es natürlich Iga Świątek. Das ist klar, die absolut dominierende Spielerin in dieser Saison. Die müssen wir ganz oben auf der Liste haben. Außenseiter-Tipp. Ja, alles andere wäre dann schon Außenseiter-Tipp, weil sie wirklich so dominant war diese Saison. Eine Ons Jabeur macht mir total Spaß zuzuschauen, weil sie so abwechslungsreiches Tennis spielt. Und zu weit in die Außenseiter-Tipps will ich jetzt nicht gehen. Da dürft ihr dann interpretieren. Aber es gibt schon noch ein paar Spielerinnen, die da gut vorbereitet sein werden.
Ja. Ja, ich erstelle da mal so eine Liste von 20 Stück vor den Turnieren und dann schauen wir, wie sie alle nach einer Woche rauspurzeln. Nein, aber ich bin froh, dass wir nicht so weit von deinen Tipps entfernt waren, so zuletzt. Also wir hatten Alcaraz zum Beispiel bei den French Open auch. Also wenn nicht an 1, an 2. Djokovic war noch so auf einer ähnlichen Stufe. Bei Nadal wusste man nicht so ganz mit der Verletzung, aber ging
ja
schon in
bei
deine
Djokovic
Richtung.
Gehe ich halt aktuell davon aus, dass er nicht spielen darf.
Ja,
das
ja.
ist eben der Stand
ja,
der
ja.
Dinge, den Wert haben, der Status
genau.
quo. Ansonsten müssten wir ihn natürlich ganz oben auf die Liste packen.
Ja.
Genau, deswegen mit Alcaraz
genau.
kann ich ganz gut leben und dann,
ja.
dann nehme ich noch die Onschabeur nehme ich noch dazu.
Nee, das finde ich gut. Ja. Also bei den French Open gehen wir aktuell auch davon aus. Wie gesagt, bei den French Open hatten wir ihn da eben noch vorne gehabt vor Alcaraz, aber am Ende wurden es beide nicht, sondern wieder mal der Rafa. Dann eine letzte Frage noch. Du bist ja auch als TV-Experte im Einsatz, eben zuletzt vor allem bei Servus TV oft und hast oder machst auch was für Tennis-Channel ab und zu. Das ist aber leider so, also wir haben noch einen Davis Cup, glaube ich, der auf Sport Deutschland teilweise lief. Amazon zeigt Lever Cup, war zumindest zuletzt so. Teilweise haben wir was auf das so. Und dann gibt es natürlich die großen Big Player Eurosport und Sky. Und jetzt habe ich noch nicht mal irgendwie Tennis TV und WTA TV erwähnt. Ich finde es ja toll, dass so viele Turniere damit abgedeckt werden. Und wie gesagt, man merkt bei den meisten auch, also gerade auch bei euch, das hat Dennis schon völlig richtig gesagt, dass da viel Liebe drin steckt. Gleichzeitig ist es schon manchmal komplex, wenn man selbst als Tennis-Nerd erstmal suchen muss, wer zeigt denn welches Turnier, wo kann ich das sehen? Und ja, bei manchen Anbietern geht es auch ums Geld, ins Geld. Wird es langsam zu kleinteilig oder siehst du da die Zukunft des Sports, vielleicht im Tennis allgemein auch?
Ja, ich glaube, ich glaube aktuell, dass wir in so einer, dass das dieses Zeitfenster ist. Das wird sich die nächsten 2-3 Jahre in vielen Bereichen, glaube ich, regulieren. Also ich weiß auch noch, ich bin zum Beispiel riesen Eishockey-Fan, dann kaufe ich mir immer dieses NHL-Paket und dann könnte ich plötzlich nicht mehr schauen, was Sky die Rechte danach gekauft hat. Dann hatte ich Blackout-Restrictions, dann brauchte ich noch Sky dazu. Also das ist jetzt die Kurzversion vom Eishockey. Um DEL zu schauen, brauche ich Magenta-Sport. Also das ist ja in vielen Sportarten, wo du einfach aktuell gar nicht so genau weißt, wenn ich jetzt irgendwas anschauen will, wo sehe ich es denn? Das Gute im Tennis ist, wir haben die Möglichkeit, viel Tennis zu schauen. Und jetzt auch der Sommer war super auf Servus TV mit den Turnieren wir hatten das ATP-Turnier in Stuttgart, das WTA-Turnier in Berlin, wir hatten das Combined-Event in Hamburg, wirklich großartige Events im Free-TV mit dem Super-Coverage. Andere Sender machen, ja, wirklich auch die Qualität der Übertragungen finde ich großartig. Also ich habe jetzt auch Wimbledon mir angeschaut und habe mich super informiert gefühlt, da war ein tolles Team vor Ort. Eurosport bei den French Open, die machen das großartig. Also ich finde jetzt grundsätzlich, man kann es so oder so sehen. Wir haben eine große Qualität, ein großes Know-how, das da angeboten wird, dass es manchmal nicht ganz so einfach ist. Also ich erwische mich auch teilweise, dass ich jetzt nicht genau weiß, wenn ich jetzt in Deutschland sitze und Kitzbühel schauen will, wo sehe ich es denn jetzt gerade, ja? Aber wie gesagt, meistens findet man es dann und bei den ganz großen Events ist es ja dann doch noch relativ überschaubar und wichtig ist, dass Tennis eine Präsenz hat und die hat es auch absolut zu Recht.
Ja, das stimmt. Ich meine, die Tennis-Fans, die machen sich dann auch die Mühe und finden es dann. Und wie gesagt, die sind ja dann froh, wenn da echte Experten dann vor allem am Start sind. Also da fühlt man sich dann auch abgeholt. Klar, manchmal, wie du sagst, halt, das ist wirklich so. Also jetzt habe ich erst wieder gesucht, wer denn jetzt den Lever Cup dieses Jahr überträgt und bin noch nicht
Weiß
so richtig
ich zum Beispiel
geworden,
noch gar nicht.
Siehst du, ich auch nicht. Ich habe es nicht rausgefunden auf die Schnelle. Also gut, lassen wir uns überraschen. Aber danke dir für deine Zeit heute auf jeden Fall. War echt interessant. Danke dir.
Ja, vielen Dank. Hat einen Riesenspaß gemacht. Dennis, Stefan, vielen Dank für die Fragen. War auch für mich sehr interessant und ich wünsche euch noch viel Spaß. Alles Gute.
Danke, ebenso.
So, das war unser Interview mit Christopher Kaas. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir können selbst wenig dazu sagen aktuell, weil wir diesen Part aus Zeitgründen vor dem Interview aufgezeichnet haben. Wir wollen ja nicht schuld sein, wenn Julia Niemeyer plötzlich ohne Coach trainieren muss. Aber nach der kurzen Werbung steigen wir dann auch direkt mit der News ein. Wie gesagt, Djokovic beim Lever Cup dabei, die Big Four erstmals zusammen in einem Team. Also da werden wir uns denen widmen und vielen weiteren Themen. Aber erstmal die Werbung.
Werbung Anfang.
Nach 10 Folgen endet unsere Reise mit dem digitalen Fitness- und Gesundheitscoach Whoop, zumindest hier im Podcast. Privat geht sie natürlich weiter. Für uns ist das Anlass, nochmal ein Fazit zu ziehen. Was hat uns am Whoop 4.0 besonders gut gefallen? Wo hat es uns weitergeholfen? Stefan, magst du da mal den Anfang machen? Was hat dir besonders gut gefallen?
Ja, gerne. Also es gab viele interessante Sachen, aber für mich persönlich war am spannendsten, was ich über meinen Schlaf alles herausgefunden habe. Also es gibt ja immer so ungefähre Richtlinie, wie lange soll ein Erwachsener schlafen. Aber am Ende Ende ist es halt doch wirklich sehr individuell. Und da habe ich echt wertvolle Erkenntnisse gewonnen, finde ich. Also gerade in Bezug auf, wie wirkt sich der Schlaf auf meine Gesundheits- und Erholungswerte aus. Und eben, wie viel Schlaf brauche ich, um wirklich auch frisch zu sein und mich nicht nur durch den Tag zu schleppen. Oder eben auch, was für mich auch wichtig ist, wann leidet mein Leistungsvermögen im Sport darunter, was bei mir doch recht schnell passiert. Also durch den Tag komme ich noch, aber so für Höchstleistungen brauche ich doch mehr Schlaf, als ich gedacht habe. Was sind denn deine Highlights?
Mir gefiel besonders gut, gewarnt zu werden. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich bin jemand, der dann auch gerne mal zu viel trainiert. Und dann gab es da mal so eine Meldung, dass ich quasi an meiner Leistungsgrenze schon fast dran bin, beziehungsweise natürlich immer in Abhängigkeit mit den Erholungswerten. Also ich brauche dann auch gerne mal so ein Stoppsignal. Das war ganz gut, wie so ein richtiger Coach eben, der dann sagt, jetzt reicht's. Und ebenfalls sehr positiv ist, dass ich das Whoop 4.0 immer tragen kann und dass Sportarten zum Teil auch von allein erkannt werden. Hatte ich ja auch schon mal erzählt, dass das mir beim Tennis passiert ist zum Beispiel.
Ja, genau. Bei mir hat das zum Beispiel beim Laufen auch echt super zuverlässig geklappt. Und ja, über das Gerät-Rivelade-System haben wir ja auch gesprochen in der vergangenen Folge. Also das finde ich schon sehr cool, dass du es zum Laden nicht ablegen musst und somit musst du eben die Aufzeichnung nicht unterbrechen. Was ich als letztes noch erwähnen will, auch wenn wir beide noch recht jung sind, aber die Gesundheit ist ja trotzdem immer ein Thema und was uns vor allem, ich glaube, die vergangenen Jahre alle beschäftigte. Und ich finde es echt super, dass du da mit einem Blick auf den Gesundheitsmonitor sofort einen Überblick hast, ob alles passt, beziehungsweise auch mal einen Hinweis kriegst, ob ich irgendwas beobachten sollte. Und eben das plus die wöchentlichen und monatlichen Leistungsbewertungen sind echt Dinge, die ich ja neben den Schlafwerten super informativ finde und mir wirklich auch regelmäßig anschaue. Und wie ihr auch solche Erkenntnisse über euch gewinnen könnt, erzählst du uns jetzt nochmal, Dennis.
Absolut, denn in unseren Shownotes findet ihr alle nötigen Links, um euch Whoop noch genauer anzuschauen oder wenn ihr wie wir noch mehr über eure Werte herausfinden wollt. Dazu bekommen unsere Cross-Court-Hörerinnen und Hörer mit dem Code CORT15, also CORT wie der Tennis-Court und 15 als Zahl, sogar noch 15% Rabatt auf die Whoop-Mitgliedschaft. Dazu müsst ihr einfach den Code beim Bezahlvorgang eingeben. Wir würden uns natürlich freuen, wenn auch ihr euch für diese Fitnessreise mit Whoop 4.0 entscheidet und an dieser Stelle natürlich auch nochmal ein Dankeschön an Whoop für die Unterstützung in diesem Podcast.
Werbung Ende.
Novak Djokovic tritt beim Lever Cup Ende September für Europa an und verstärkt damit ein Team, ja, welches bereits Roger Federer, Rafael Nadal und Andy Murray im Team hatte. Das Quartett hat 66 der vergangenen 76 Grand Slams gewonnen. Nicht-Europäer haben übrigens davon 3 gewonnen. Das war einmal der US-Amerikaner Andy Roddick und dann noch die beiden Argentinier Gastón Gaudio und Juan Martín del Potro. Ich möchte nicht negativ klingen, aber die Chancen stehen eher schlecht, dass Team Welt mit einem Grand Slam-Sieger antritt. Also dann müsste jemand schon die US Open gewinnen. Von denen, das wüsste jetzt nicht, wer das ist. Aber wir planen ja eh eine Folge Ende September, direkt nach dem Lever Cup. Da können wir dann ein bisschen näher über das Ungleichgewicht eingehen und wie man das vielleicht lösen könnte. Erstmal doch zum Djokovic-Start beim Lever Cup. Wie sehr hat dich seine Zusage überrascht, da er jetzt nicht unbedingt das Best Buddy von Federer, also Federer und Nadal gilt? Und was hältst du generell auch vom Lever Cup? Steigert das jetzt deine Vorfreude drauf oder senkt sie es auch eher, weil das Duell jetzt vielleicht noch einseitiger wird?
Nee, es steigert die Vorfreude. Also als ich das gehört habe oder gelesen habe, dachte ich wirklich, wie gut ist diese Geschichte eigentlich? Weil wir haben ja schon so viel darüber gesprochen. Ich meine, wenn man sich das mal so vor Augen führt, ein Andy Murray, der mit einer künstlichen Hüfte unterwegs ist, ein Federer, von dem man auch lange Zeit gar nicht so richtig wusste, naja, wie lange geht das noch mit in dem Alter? Dann die Situation mit Rafa Nadal in Paris, wo wir bei der Siegerrede alle mal ganz kurz ruhig waren und gelauscht haben, ob er da nicht vielleicht sagt, Leute, das war's. Das war ja auch mal so ganz kurz in den Köpfen von den Leuten drin. So, und dann jetzt noch Novak Djokovic da mit rein in, also klar, es ist ein mega krasses Ungleichgewicht, aber diese vier in einem Team, auch wenn es, das hast du ja auch gefragt, was ich jetzt von dem Format halte und so weiter, auch wenn es natürlich irgendwie so einen Showcharakter auch hat, es geht natürlich auch um Kohle und so, ist klar, aber allein, also das will doch jeder Tennisfan eigentlich sehen. Ja. Also ich will es auch sehen. Ich will sehen, wie die miteinander umgehen, wie die Doppel spielen, wie die überhaupt aufstellen, wie der ganze Flair da ist. Dann dazu noch in der O2 ist das ja dann in London. Also welcher Tennisfan schaut da nicht gerne hin? Von daher, ich freue mich schon auf die Folge danach direkt. Die hast du ja auch gerade schon angesprochen, wenn wir dann einfach mal so wissen, wie war das jetzt? Wie sind die miteinander umgegangen? Wie war ein Roger Federer drauf? Es ist eine gute Sache. Oder siehst du das irgendwie? Wie hast du es aufgenommen?
Nee, also erstmal zum Lever Cup selbst. Ich mag den, solange der sich selbst nicht zu ernst nimmt. Also wenn er, wie gesagt, diesen Exhibition-Charakter wirklich auch lebt. Weil dieser Firlefanz, dass die Duelle da in Head-to-Head einfließen sollen, das finde ich Quatsch, weil die spielen ja nicht mal den dritten Satz aus.
Ja.
Und als europäischer Spieler hast du natürlich auch einen Vorteil, wenn du von den drei Goats und dazu noch Björn Borg gecoacht wirst. Das ist schon ganz nice. Nee, aber lassen wir jetzt mögliche Einseitigkeit erstmal zur Seite. Ich habe mich wirklich auch genauso wie du total gefreut, dass Djokovic jetzt auch dabei ist, weil die Big Four vereint ist mega einfach. Also Djokovic hat es bei der Wimbledon-PK so ein bisschen nach dem Finale angedeutet, deswegen, dass es zumindest eine Option ist. Deswegen hat es mich jetzt nicht mehr total umgehauen, wie wenn es aus dem Nichts gekommen wäre. Aber er hat ja auch bei der zweiten Ausgabe in Chicago mitgespielt. Da war aber Nadal nicht dabei und das war noch vor Corona und allem. Zuletzt schien das Verhältnis ja mit Federer und Nadal nicht mehr ganz so ideal zu sein. Aber er ist zum Glück noch gut genug, dass Mitbegründer Federer dann gesagt hat, okay, die Big Four alle beim Event noch einmal zusammen. Das hat er sich dann, hat er, glaube ich, schon gesehen, welche Chance das ist und dass der Lever Cup da einige Schlagzeilen schreiben kann. Ich wäre auch gern da gewesen, ehrlich gesagt. Also in dem Fall als Zuschauer, weil sportlich hat es jetzt für uns von Sport 1 weniger Wert, aber als Tennisfan ist das natürlich super geil. Aber die Preise waren in London echt unverschämt. Also das ging ja in Verkauf, als nur die Big Two feststanden, also Nadal und Federer. Und ich war jetzt beim letzten Lever Cup in Genf, was auch schon nicht billig war. Da warst du für 3 Tage bei jetzt wirklich Kategorien, die näher am Dach waren als unten, bei gut 300 Euro. Und diesmal bist du halt echt bei wirklich mit keinen guten Kategorien bist du bei über 600 Euro gewesen, was für mich halt ein absolutes No-Go ist.
Ja.
Und deswegen freue ich mich, so zu sehen zu können, auch wenn ich aktuell im Internet noch nicht mal rausfinden konnte, wer diese Aufgabe überträgt. Da sind wir wieder bei dem bei Kar schon erwähnten Problem. Also ich tippe mal Amazon Prime, aber Sky und Eurosport hatten es in der Vergangenheit auch schon mal. Also lassen wir uns überraschen. Genau.
Mir kommt gerade ein Gedanke, den muss ich mal kurz, so eine ganz bisschen Angst schwingt da natürlich auch mit. Nicht, dass, wir haben ja so ein bisschen Schiss davor, dass Roger in Basel da vielleicht doch noch sagen könnte, so jetzt ist es das gewesen, wenn er das natürlich vorher kommuniziert haben sollte und dann jetzt nochmal alle vereint in einem Team auch schon so ein vorgezogener Abschied, wäre das natürlich ganz schön hart. Das hoffe ich mal nicht.
Ja, also ich kann die Befürchtung mit Roger schon verstehen, da kommen wir ja gleich dazu. Ich glaube nicht, dass er es jetzt schon weiß, aber wie gesagt, dazu gleich mehr. Ich denke aber auch, dass es nicht ganz so einseitig wird, wie man befürchten könnte, weil natürlich diese 4 vereint sind, weil in Wahrheit ist es ja eine Big Two und die besteht aus Djokovic und Nadal, also nicht jetzt für die Historie gesehen, da zähle ich Federer absolut dazu, aber er ist natürlich jetzt nicht in Topform, so ehrlich müssen wir sein, wir sind froh, wenn wir ihn überhaupt sehen und Murray ist auch weit von seiner früheren Topform weg. Nadal und Djokovic sollten, sofern gesundheitlich alles passt, schon gut drauf sein. Aber ihre Vorbereitung bis dann wird wahrscheinlich sehr unterschiedlich aussehen. Also Nadal trainiert jetzt wieder nach der Bauchmuskelverletzung fleißig und begann auch jetzt wieder mit vorsichtigen Aufschlägen. Das sieht also gut aus für die US Open. Djokovic trainiert auch fleißig, wie er uns auf Instagram wissen ließ. Darf Stand jetzt aber natürlich immer noch nicht an den Turnieren in Nordamerika teilnehmen. Steht anders als Spieler wie Zverev natürlich noch auf der Meldeliste für Montreal und so. Und es laufen bereits Wetten, ob er diesmal vor oder nach der Auslosung rauszieht. Er hatte jetzt zuletzt auch noch den erwähnten Instagram-Post, wo er geschrieben hat, ich bereite mich so vor, als ob ich an den Turnieren teilnehmen könnte, während ich warte. If there is any room, also wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dass ich in die USA einreisen kann, bin ich dabei so ungefähr. Wie ist deine Meinung zu seinen Chancen dazu oder auch zu dem Post?
Naja, also das kann er ja machen. Ne? Ich habe das Gefühl, er ist dann ein bisschen so in so einer Lauerstellung. Wer weiß, ob sich da nicht doch noch mal irgendeine Situation ergibt. Keine Ahnung, wie die Möglichkeiten da sind. Aber für den Fall dann eben bestens vorbereitet dahin zu fahren, ist ja einfach nur professionell und richtig. Goran Ivanišević glaubt es nicht, hat sich auch dazu geäußert, dass es wirklich sehr unwahrscheinlich ist. Ich denke mal auch, dass die Chancen nicht so gut stehen. Aber was soll er denn machen? Also ich finde diesen Post Völlig okay. Fokussiert sich darauf. Vielleicht gibt es eine Chance, vielleicht nicht. Probiert brasilianische Kampfkunst momentan aus oder was ich da bei Instagram gesehen habe. Also die letzten 4 Posts oder so waren ganz interessant zu sehen, was er da macht. Man muss aber auch sagen, der hat ein echt richtig gutes Körpergefühl. Gut, das ist jetzt auch nichts Neues. Müssen wir, glaube ich, uns noch ein bisschen gedulden, bis zum Schluss warten, was da passiert. Und Rafa, wie du schon sagst, steigt wieder ein. Und ich glaube, bei dem habe ich immer das Gefühl, dass der, also auf der einen Seite hat er immer diesen ganz extremen Willen, irgendwie spielen zu können, aber er ist eben auch so professionell und so erfahren, dass er das dann schon auch sehr gut abwägen kann. Und jetzt mit dem Wiedereinstieg und mit überhaupt das wieder mit den Aufschlägen und so. Ich meine, wir haben da über einen Riss gesprochen und so, ne? Und das ist schwierig nachzuvollziehen, wenn man das, glaube ich, selbst nicht hat und so. Aber genau, wie du schon auch selbst gesagt hast, Richtung US Open sieht das, glaube ich, ganz gut aus. Und will ihn natürlich sehen.
Ja, auf jeden Fall. Und bei Djokovic, ja, Capoeira, glaube ich, heißt das, diese brasilianische Kampftanz. Ich meine auch, er hat das schon in früheren Jahren gemacht. Also der, wie gesagt, Körperbeherrschung hat der ja wie kein anderer. Aber ja, ich finde den Post auch völlig okay. Also mancher meinte ja, dass er es bewusst gesetzt hatte, ein bisschen hinter dem Deckmantel des Bedankens bei den Fans gepackt wurde, um nochmal ein bisschen so alle darauf aufmerksam zu machen, dass er nicht spielen darf und eventuell auch diesen Protesten neuen Schwung zu verleihen, weil es gibt ja so ein paar Petitionen, Let Novak Djokovic play. Ich glaube, bei einer haben auch schon 11.000 Leute unterschrieben, was stattliche Anzahl, aber natürlich in US-Dimensionen gedacht, nichts ist. Also die US-Regierung hat gerade andere Sorgen als die Einreise eines ungeimpften Tennisspielers, gerade noch bei steigenden Corona-Zahlen dort. Deswegen weiß ich nicht, ob es der beste Zeitpunkt war, aber es stört mich auch nicht, ehrlich gesagt. Und eventuell wollte er sich nur bei seinen Fans bedanken, völlig okay, sehe ich genauso. Über die Worte, if there's any room for me, musste ich schon schmunzeln, ehrlicherweise, weil, Geheimtipp Novak, es gibt eine Option. 99 der Top 100 haben es erstaunlicherweise geschafft, dass sie einreisen dürfen. Einer davon hat sogar 2 Slams in dem Jahr gewonnen. Aber wenn Djokovic das nicht machen will, ist ja okay. Nur dann steh dazu. Wenn ihr solche Regeln habt, dann müsst ihr eben auf mich verzichten. Hat er ja im BBC-Interview so angedeutet. Vor so einem Event habe ich da immer das Gefühl, dass er immer so wieder so diese Botschaft, ja, die bösen Leute lassen mich nicht rein. Ich habe keine Option, dass er das immer so signalisiert. Und das ist einfach falsch. Novak hat eine Option. Also er will sie nicht wählen, was sein gutes Recht ist, aber es ist auch das Recht der USA zu sagen, okay, dann kommst du eben nicht bei uns rein. Und spielt auch gar keine Rolle, was ich, du oder sonst jemand von der Regel halte in dem Fall. Also es ist seltsam, dass dies für US-Amerikaner nicht gilt. Ja, mit Sicherheit. Aber in den USA gibt es die ein oder andere seltsame Regel, wahrscheinlich in jedem Land. Und das Gegenbeispiel Tennis Sandgren kann ich auch irgendwann nicht mehr hören, weil der dürfte als Ungeimpfter ja spielen, aber sorry, Sandgren ist die Nummer 343 der Welt. Also völlig irrelevant, ob der mitspielen dürfte. Und wenn die US Open ihm keine Wildcard geben, was ich nicht hoffe, und das ist Gründen geschuldet, die nicht mit Corona zu tun haben, da könnt ihr den gern sonst googeln, wer es nicht weiß, dann spielt der normal eh nicht in New York. Also insofern völlig irrelevant. Ja, und die Sache mit den Draws und dass Djokovic sich da ja immer nicht reichen lässt oder zu spät. Er ist nicht der Einzige, fairerweise. Monfils ist da auch so einer. Ich finde es gut, Zverev hat das beispielsweise gemacht in Montreal, das finde ich richtig. Und dass er Djokovic bei den US Open zum Beispiel bis zur letzten Sekunde wartet, verstehe ich auch sogar. Das hat für ihn eine besondere Bedeutung. Aber bei den normalen ATP-Turnieren frage ich mich manchmal schon, es wirkt so ein bisschen passiv-aggressiv, ihr lasst mich nicht. Und auf der einen Seite nachvollziehbar, aber er ist halt sonst auch immer einer, der eigentlich wirklich an andere Spiele auch mal denkt. Und da finde ich es halt nicht so optimal für die. Zumindest ist er jetzt nicht mehr an 1 gesetzt. Dann sind die Folgen auf den Tour nicht ganz so groß, wenn er dann spät wieder rauszieht, wenn die Ausrüstung schon ist. Ja. Ist kein Riesenproblem. Auch ich finde, man könnte es an seiner Stelle eleganter lösen. Aber gut, lass uns zu jemandem kommen, der definitiv nicht auf der Meldeliste steht und hoffentlich aber beim Lever Cup sein Comeback gibt. Wir haben ihn ja ab und zu in den vergangenen Monaten behandelt, aber gerade jetzt, wo in den letzten Wochen nicht ganz so viel los war, können wir uns, glaube ich, nochmal Federer genauer widmen. Ja, wie siehst du dem seine Zukunft jetzt? Was erwartest du da?
Ja, mit diesem genauer widmen ist das ja gar nicht mal so leicht, weil man ja, ab und zu mal ein Interview oder eine Zeile von ihm liest oder irgendwie so, aber so ganz genau weißt es dann ja doch nicht, wie sich das alles so verhält. Also ich glaube, man wird schon beim Lever Cup ganz genau hinschauen, wie der ganze Bewegungsapparat und sowas ist und also Exhibition und Show hin und her, aber es war schon auch in den vergangenen Jahren so, dass das auch dann spielerisch auch ernst genommen wurde und dass da auch Emotionen drin waren und so und das wird schon vielleicht sogar ein sehr, sehr guter Härtetest sein da, weil es geht irgendwie dann natürlich nicht um Punkte oder sonst was, aber es ist gleich richtig Spotlight und alle wollen wissen, wie sieht's aus. Problem ein bisschen an seiner Situation ist, glaube ich, auch, dass die Aussagen immer in alle möglichen Richtungen gedreht werden können. Also in Wimbledon ist er ja gewesen, da hat er einerseits gesagt, es ist ganz merkwürdig gewesen für ihn, da auf den Center Court zu gehen oder überhaupt auf der Anlage zu sein und nicht zu spielen, klar, nach den vielen Jahren zuvor. Dann ist aber auch mit durchgerutscht, dass es irgendwie, dass er glaubt, dass er Tennis nicht unbedingt braucht. Also, und was macht man jetzt mit diesen Aussagen? Klar, dann gibt es Journalisten, die sagen dann gleich so, ja, das wird dann bald vorbei sein und so. Und
er hat aber auch gesagt, dass er Wimbledon vermisst und hofft, 2023 dabei zu sein. Also.
Ja, genau. Und das, diese Aussage dann, ich vermisse es, aber irgendwie brauche ich es auch nicht. Gut, das ist dann vielleicht so ein bisschen für die Zeit danach, aber wo ist dann da der Cut? So, ne? Aber klar, dass er 23 da irgendwie nochmal auflaufen möchte, das wollen wir natürlich auch alle. Aber ja, das sind ja auch alles nur Prognosen. Ich meine, ich gucke sehr gespannt auf den Laver Cup und danach wissen wir vielleicht ein bisschen mehr.
Ja, wir haben ja schon einmal ein unglaubliches Comeback von ihm gesehen. Also 2016 wurde er auch bereits abgeschrieben. Er hatte davor 4 Kalenderjahre lang keinen Grand Slam mehr gewonnen. Dann kam er 2017 zu den Australian Open und besiegte dort in dem Wahnsinns-Endspiel Rafael Nadal. Aktuell ist es so, letzter Erfolg war in Australian Open 2018. Also haben wir mit 2019, 20, 21 und in seinem Fall können wir auch 22 schon abschließen, auch 4 Kalenderjahre ohne Grand Slam Erfolg. Insofern wiederholt sich 2023 die Geschichte? Fragezeichen. aber ich kann es mir ehrlicherweise nicht vorstellen. Ich konnte 2017, habe ich jetzt auch nicht gesehen, dass der die Australian Open gewinnt. Und bei Federer darf man nie abschreiben. Und klar, auch damals kam er nach langer Verletzungspause zurück. Aber jetzt sind es halt doch 3 Knie-OPs gewesen, seit 2020, glaube ich. Also das ist schon nochmal eine andere Stufe jetzt, wo es ja wirklich teils auch darum ging, dass er danach der Karriere wieder normal laufen kann und alles. Also deswegen, er wird kommende Woche 41 Jahre alt und ist jetzt erstmals seit 22 Jahren noch nicht mehr in der Weltrangliste vertreten. Also ich bin auch erstmal froh, wenn wir ihn beim Lever Cup sehen, notfalls als Art dritter Coach. Zweit hat ja Team Europe A, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob wir im Einzel sehen. Ich hoffe, es reicht zumindest fürs Doppel. Das wäre ja auch schon was. Könnte ja auch sein, dass er nur Doppel spielt, wenn er sich noch nicht hundertprozentig fühlt. Mal gucken.
Ja.
Und dann ist natürlich Ende Oktober das Comeback in Basel geplant, hast du erwähnt. Da hoffe ich sehr drauf, weil da werde ich vor Ort sein. Wollte eh mal in der Schweiz kleinen Urlaub machen. Und ja, für einen Federer kann man diesen schon mal auch ein bisschen in den Spätherbst verlegen, finde ich. Also ich hoffe sehr, dass es nicht die Abschiedsveranstaltung dort wird. Klar, einige spekulieren darüber, aber ich denke, sofern er keine Schmerzen beim Spielen verspürt gerade, dann würde er das erst selbst testen wollen und einfach schauen wollen, ob er noch konkurrenzfähig ist, bevor er dann eine Entscheidung trifft. John McEnroe las ich heute erst, hat jetzt gemeint, ja, 80% von Roger werden nicht reichen, klar. Also ich weiß nicht, ob es ihm reichen würde, wie so ein Murray nur mitzuspielen, aber halt viele frühe Niederlagen zu kassieren. Ja, mit dem einen oder anderen Ausreißer nach oben. Aber vielleicht wirklich nochmal so ein Abschiedsjahr mit Wimbledon. Wir wissen, Federer arbeitet hart am Comeback. Wir sehen halt selten Video irgendwie, wie er Tennis spielt. Im März hat er mal eins gepostet, wo man ihn Vorhände schlagen sah. Sonst gibt es da wenig Bilder, aber wie du sagst, spätestens nach den US Open wird er wegen Lever Cup irgendwie aus der Deckung kommen müssen. Also auch wenn er nur doppelt spielt, sehen wir ja schon ein bisschen, wie ist der Bewegungsablauf, wie sieht er aus. Und erst wenn er das auch absagt, würde ich mir anfangen, Sorgen zu machen. Aber noch ist alles möglich. Trotzdem, deutlich langfristig sehen natürlich die Aussichten deutlich besser für andere deutschsprachige Stars aus, wie Alexander Zverev und Dominic Thiem. Wenngleich wir beim Österreicher natürlich immer noch nicht ganz so wissen, wie es da weitergeht. Zverev hofft noch auf die US Open. Wie ist denn deine so nahe Prognose zu den beiden, vielleicht auch für den Rest des Jahres?
Also bei Sascha Zverev könnte ich mir vorstellen, dass es dann doch erst Mitte September wird. Also auch wenn die Hoffnung da vielleicht noch nicht aufgegeben ist. Also es kann natürlich auch gut sein, dass das packt mit den US Open. Aber ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich sowas Ähnliches auch mal, dass mir sowas mal passiert ist im Sprunggelenk, da auch mehrere Sachen gerissen. Und dann habe ich ja auch schon mal gesagt, die Schwierigkeit ist ja auch, das aus dem Kopf rauszubekommen. Und er hat aber ja dann auch mal gesagt, und das fand ich eben gut, dass er erst dann zurückkommen will, wenn er wirklich topfit ist. Und dieses topfit, das muss man halt so ein bisschen auslegen. Auf der einen Seite ist es wirklich das, wie fühlt es sich an, wie belastbar ist der Fuß da, aber auf der anderen Seite eben auch, und das finde ich ganz wichtig, wie sehr vertraue ich jetzt von meinem Mindset auch darauf so. Und erst wenn das wirklich wieder hundertprozentig gut funktioniert, kann er sich eigentlich sowas antun, weil dann nach so einer Pause dann möglicherweise 5-Satz-Matches auf Hartplatz mit einem Sprunggelenk, das bis vor kurzem von gar nichts mehr zusammengehalten wurde, so gefühlt, das ist schon ganz schön schwierig. Also bin ich gespannt, in welche Richtung es gehen wird. Also er arbeitet ja auch daran, dass er wieder zurückkommt. Und Dominic Thiem, ja, da hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das so lange dauert. Über den haben wir uns ja auch mal schon mal in den vergangenen Folgen unterhalten, als es einfach bei keinem Turnier so richtig klappen wollte. Jetzt endlich kommt es wieder so ein bisschen, aber ich glaube, das ist da echt, weil Handgelenk, das ist mit so viel Geduld verbunden. Hätte er vielleicht selbst nicht gedacht, dass man so lange drauf warten muss. Hat jetzt einen ganz wichtigen Sieg in der ersten Runde gegen Gaston. 7-6, dritter Satz im Start war das, erreicht, weil danach hat er noch 3 weitere Matches gespielt und ist dann später rausgeflogen. Ich glaube, sowas ist ganz, ganz wichtig. Wenn du da in der ersten Runde rausfliegst, ist schon wieder alles nicht gut, aber so kommt er dann doch nochmal 3 Spiele weiter und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass du da irgendwie so Praxis kriegst. Hat dann in Kitzbühel knapp gegen Hanfmann verloren und aber da ist jetzt endlich wieder so ein bisschen Bewegung drin, also da positiver Trend, würde ich sagen.
Ja, ich sehe das, sehe ich ähnlich. Ich finde es gut auch, dass er nicht für Challenger sich nicht zu schade ist und alles versucht, um sich Selbstvertrauen zurückzuholen. Ich glaube, in Salzburg hat er bei einem Challenger gespielt. Es waren auch gute Siege dabei. Also du hast Gaston hast du angesprochen, aber auch Bautista Agut in Bostad war stark. Halbfinale gegen Berrettini hatte im Start aber auch gezeigt, dass er doch noch ein Stückchen weg ist. Immerhin jetzt wieder unter den Top 180. Könnte sagen, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber er verliert jetzt, glaube ich, auch nochmal Punkte von 220, weswegen er wieder aus den Top 200 rausfliegt. Also es ist immer noch ein bisschen Achterbahnfahrt wie sein Spiel. Er hat sich ja die Top 100 bis Saison in der SC gesetzt, damit er eben bei den Grand Slams ohne Protected Ranking reinkommt in die Hauptfelder. Noch hat er das ja und bei den US Open zum Beispiel muss er schon mal nicht nutzen, da ihm dort als Ex-Champion eine Wildcard zugesichert wurde. Wobei das ist eher eh witzig, ich weiß nicht, ob es dir bewusst war, aber die letzten 3 US Open-Sieger haben seitdem alle kein Match mehr verloren bei den US Open. Also es gibt diesmal mehr oder weniger gleich 3 Titelverteidiger in New York.
Beziehungsweise das ist ein guter Effekt.
Beziehungsweise zumindest 3 Spieler, die den Titel nicht durch eine Niederlage verloren haben. Also Thiem, klar, US Open 2020 gewonnen und war in den vergangenen Jahren nicht dabei. Nadal 2021 gewonnen, hat letztes Jahr gefehlt. Und dann hast du Medvedev, der eigentliche Titelverteidiger.
Ja, stimmt.
Also, die anderen beiden kommen sicher für einen Titel in Frage. Dominic Thiem leider noch nicht. Die Top 100 finde ich deswegen schon realistisch, nicht leicht. Weiß nicht, ob du dich da festlegen würdest, ob der das bis Saisonende schafft.
Warte mal, lass mich mal überlegen, wenn ich jetzt Ja oder Nein sagen müsste. Ich gehe erstmal, warte mal, wobei jetzt haben wir erst Anfang August, also ausgeschlossen ist das nicht. Ich sag trotzdem mal nee, ich glaube, er schafft es nicht.
Okay. Ja, meine spontane Tendenz wäre es gewesen, wäre schon auch nein. Also die Abstände sind unten natürlich nicht so groß, deswegen ein tiefer Run kann schon mal reichen. Wenn einmal der Knoten platzt, er hat nichts zu verteidigen, was natürlich auch eine Rolle spielt. Also ich glaube wirklich, dass das wird knapp am Ende. Also mal schauen. Bei Zverev sehen wir ja gerade auf Instagram, wie hart er für sein Comeback schuftet. Auf Laufbändern oder so Steppern sehen wir ihn auch schon. Auf dem Trainingsplatz, Tennisplatz gab es ja nur so ein witziges Werbevideo, wo er zwar Bälle schlägt, aber halt einen Roller unter dem Fuß noch gebaut hat. Unter anderem der Annahme, dass er immer das, was er betont hat, dass er bei den US Open nur starten will, wenn er das Ding auch gewinnen kann, Und er hat jetzt meiner Meinung nach nicht die, also er hat jetzt nicht die Erfahrung von Djokovic oder Nadal und kann da einfach ohne Vorbereitungsturniere auftauchen und das von sich erwarten, ist, finde ich. Also da sehe ich die Chancen auch eher gering an. Wenn ich mir jetzt vorstelle, welches Niveau ich von ihm sehen müsste, damit ihm das zutrauen. Aber Selbstvertrauen hat er, vielleicht sieht er sich ja auch schon weiter und traut sich da so ein Wunder zu. Alles möglich, aber ich denke auch, dass ein Comeback Mitte September, sei es Davis Cup, Lever Cup, irgendwie wahrscheinlicher wäre. Vom Ranking her wäre er, glaube ich, nach Lever Cup-Regeln noch gesetzt, weil 3 kommen ja normal übers Ranking noch rein. Ist nur die Frage, wie viele Comeback-Spieler Team Europa da haben will. Aber bisher war er am Lever Cup meist eine wichtige Stütze für die. Also ja. Mal sehen, wen wir auf alle Fälle bei den US Open erwarten können, weil Lever Cup mal schauen, ist Carlos Alcaraz. Der kam in Hamburg und Umag ja zuletzt ins Finale, verlor aber beide Endspiele und zwar auch gegen Youngster Lorenzo Musetti und Jannik Sinner, die auch erst 20 Jahre alt sind. Okay, Sinner feiert bald seinen 21. Geburtstag, aber ist eben auch nicht viel älter als Alcaraz, der ja 19 ist. Hast du das Gefühl, dass ihm die anderen Youngster plötzlich wieder den Run, den Schneid abkaufen da irgendwie ein bisschen oder doch zeigen wollen, dass sie eher auch so gut sind wie Alcaraz und der auch nur mit Wasser kocht? Sinner hat ihn beispielsweise ja auch in Wimbledon zuvor schon besiegt.
Ja, klar. Also, dass die natürlich da versuchen und Alcaraz ist ja nun einfach derjenige gewesen, auf den für eine gewisse Zeit lang wirklich alle geguckt haben. Und alle haben sich dazu geäußert und alle haben gesagt, er wird unglaublich Großes erreichen und so weiter und so weiter. Es war ja auch absolut beeindruckend. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das, was wir jetzt gesehen haben und was du auch gerade angesprochen hast, zweimal gewinnt Sinner, dann Musetti und so, ich finde das gar nicht so schlecht. Weil ich, man kann irgendwie sich nach so einem Outstanding-Spieler irgendwie sehnen, einer, der die Lücke da irgendwie füllt, einer, der wirklich für Jahre und so, aber ich habe viel lieber dann auch so ein kleines Gespann und ich meine, das ist unglaublich hohes Niveau, was die uns zeigen. Ich war schon in Wimbledon überrascht, dass Sinner das gepackt hat. Jetzt hat er es nochmal gemacht. Musetti habe ich in Hamburg gesehen in der ersten Runde gegen, ich glaube, Lajovic ist es gewesen. Der hat mich auch beeindruckt, weil es natürlich auch, das muss man ja auch ehrlich zugeben, schön anzugucken ist mit der einhändigen Rückhand. Und ist schon ganz witzig auch, wie das jetzt ein bisschen aufgegriffen wird. Es gibt so einen coolen Instagram-Account, ATP WTA Memes, wo mal so lustige Bilder manchmal so rüberkommen, so diese Situation jetzt mit Alcaraz, der ja eigentlich schon gute Chancen hatte im Spiel jetzt gegen Sinner, hatte 1-0 geführt und Breakmöglichkeiten am Anfang des zweiten Satzes und verliert es dann doch noch und so. Und es ist immer ganz lustig, wie die das dann teilweise so aufgreifen. Also Ich fand das ganz cool, ehrlich gesagt, dass der jetzt nicht da alles abräumt, sondern dass er hier und da auch nochmal eingebremst wird.
Ja, also zu Musetti erst, da fand ich schön, dass der in Hamburg gewinnen konnte, weil der ist bei uns ja allen eigentlich seit den French Open 2021 auf dem Visier, da hat er ja diese 2 Sätze gegen Djokovic gewonnen und danach nur noch ein Spiel und als Krönung hat er dann noch im 5. Satz bei 0-4 aufgegeben, was ich bis heute nicht verstehe. Und danach ist Erstrundenniederlage auf Erstrundenniederlage gefolgt. Ich glaube, das nächste Match irgendwie hat er dann, und das nächste Mal, dass er mehr als ein Match in Folge gewonnen hat, war dann im November in Paris, also ein halbes Jahr fast später. Und das sollte dann auch wieder so ein positiver Ausrutscher fast bleiben, denn 2022 ging es ähnlich weiter. Auf Sand wird es ein bisschen besser, aber auch da war immer recht früh Schluss. Und wenn ich mir aber all die Resultate zuvor von ihm anschaue, ich tue mich schwer, in ihm jetzt schon konstant guten Spieler zu sehen. In einem Match, gerade über 2 Gewinnsätze und auf Sand, ist er natürlich kann er jedem gefährlich werden, das wissen wir alle. Womöglich ist der Knoten auch geplatzt mit dem Turniersieg, aber dagegen spricht halt eigentlich schon wieder die Woche in Umag danach. Sicher auch Strapazen in Hamburg ein Faktor, aber er schied eben recht sang- und klanglos in Runde 2 aus, während ein Alcaraz, der ja ebenfalls in Hamburg im Finale war, erneut ins Endspiel kam. Und ich halte Musetti für sehr gut, gerade auf Sand, aber ich würde ihn auf jeden Fall hinter die anderen beiden setzen wollen. Und Sinner versus Alcaraz, das ist wirklich so ein interessantes Duell, das kann schon eine Rivalität der Zukunft werden, also das würde mich freuen. Sinner hat ihn jetzt, wie wir erwähnt haben, zweimal innerhalb von kurzer Zeit geschlagen. Und jedes Mal verdient, keine Frage. Man muss schon sagen, dass Alcaraz aber Sinner in Paris, glaube ich, letztes Jahr war es auch schon geschlagen hat. Also Und er hat in den zwei Duellen zuletzt nicht wirklich am Limit agiert. Deswegen, sowas kann auch immer eine Matchup-Sache sein, aber in dem Fall war Sinner einfach nur stabiler, fand ich. Und in Wimbledon hat Alcaraz den Start ja völlig verschlafen. Also ich habe jetzt bisher noch nicht erkennen können, dass Sinner irgendeine Sache hat, warum dieses Matchup immer pro Sinner kippen würde. Deswegen bin ich da gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Alcaraz sucht sicher seine Konstanz und klar, eventuell haben seine Gegner auch so ein bisschen Mittel gefunden, wie sie ihn ja zum Überdrehen kriegen. Da neigt er gerade ein bisschen dazu, er strotzt nicht mehr so vor Selbstbewusstsein. Aber man muss halt auch sagen, okay, er spielt nicht annähernd sein bestes Tennis und steht zweimal im Finale. Also eventuell haben wir ihm zu schnell schon den großen Sprung zugetraut, auch bei Slams, aber das werden wir jetzt bei den US Open sehen. Ich würde Stand jetzt aber noch nicht davon abweichen, dass ich ihm 2023 seinen ersten Grand Slam-Sieg zutraue. Oder klar, glaube ich, halte ihn immer noch für den Besten der unter 25-Jährigen. Aber ich sehe Sinner am nächsten dran. Und eventuell ist seine Entwicklung auch nur langsamer und weniger sprunghaft als die von Alcaraz. Er hat jetzt mit Darren Cahill einen erfahrenen Coach an seiner Seite, der ihm sicher hilft. Und Cahill wird in Sinner sicher was Großes sehen, sonst hätte er das nicht gemacht. Also der trainiert nicht irgendwelche Spieler, damit die auf Platz 20 der Rangliste bleiben oder spielen. Das juckt, das interessiert die nicht. Aber da müssen wir jetzt einfach abwarten. Auch ungewöhnliche Niederlagen wie Alcaraz hat Świątek bei den Damen zuletzt einstecken müssen. Wimbledon habe ich ja noch auf den Belag geschoben, weil ihr halt Rasen nicht so liegt. Aber in Warschau hat sie jetzt Carolina Garcia auf Sand, auf ihrem Sandbelag und verloren. Weiß nicht. Nach Cornet, die zweite Französin. Nur, ich weiß nicht, was meinst du? Hat sie nur ein Problem mit Französinnen oder ist das schon eine Mini-Krise? Also würdest du sie jetzt nicht mehr als US Open-Favoritin sehen schon?
Ja, doch, das schon. Also, ja, Krise, weiß ich auch nicht, ist ein bisschen ärgerlich. Ich würde tatsächlich fast eher ärgerlich sagen, weil es ausgerechnet in Warschau passiert ist. Ich meine, sie startet so unglaublich gut ins Jahr und alle freuen sich wahrscheinlich, dann kommt sie dahin und dann fliegt sie da raus. Dann auch noch auf Sand. Aber wenn man trotzdem an die US Open denkt, wobei, ja, ich merke auch in meiner Aussage jetzt schon, dass das schwankend ist. Ne? Auf der einen Seite möchte ich sagen, natürlich ist sie da weiterhin Top-Favoritin, aber naja, wie oft sollen wir noch sagen, dass da immer so viel Schwankungen drin sind, insgesamt im Damenfeld. Ich glaube, da hängt dann immer ganz viel auch so von den ersten Runden ab. Ne? Wer fliegt da wohl irgendwie raus? Welche Wege tun sich auf? Das ist ja auch immer so. Ne? Man hat dann immer so die ersten Runden und hat seine Favoriten und dann denkt man, dass die durchgehen und dann passiert eben genau das nicht. Und dann spielt die auf einmal gegen die und so. Und das ist ja immer so spannend dann am Anfang, gerade bei den Damen. Aber trotzdem, normalerweise musst du die natürlich noch da als Top-Favoritin auf dem Zettel haben. Also keine Krise.
Nee, sehe ich jetzt auch noch nicht. An sich jetzt war okay, es war auf Sand, aber wir wechseln ja jetzt auf Hartplatz. Und das, ja, es war ein kleines Turnier in ihrer Heimat, aber da wurde sie eben auch überall rumgeführt und war vielleicht schwer, sich da immer hundertprozentig auf das Wesentliche zu fokussieren. Was es ein bisschen bemerkenswert macht, die Gegnerinnen sehen jetzt natürlich aber, dass sie doch nicht unschlagbar ist, was zwischendurch schon so wirkte und manche Gegnerin ja so angedeutet hat vorher, beziehungsweise man hatte auch auf dem Platz das Gefühl, okay, die freut sich jetzt, dass sie ihr eines Spiel mal gewonnen hat, dass sie hier nicht wieder zu null den Satz verliert. Das war schon ein bisschen so in den Köpfen, glaube ich, auch drin. Und das kann es ein bisschen schwerer machen an Tagen, wo Świątek nicht den besten Tag erwischt. Und ich glaube auch, ihr Mentaltrainer hat ein bisschen mehr Arbeit vor sich, weil klar, sowas kann sich auch mal festsetzen im eigenen Kopf. Und als spezielles Französinnenproblem war es natürlich ein Scherz, weil das waren halt jetzt einfach zwei erfahrene Spielerinnen, die beide mutig agiert haben. Und vor allem den Ausschlag Świąteks haben die stark attackiert, und zwar den ersten Ausschlag. Also das war auffällig, gerade gegen Garcia, da hat die nämlich Świątek 82% ihrer ersten Ausschläge ins Feld gebracht, aber nicht mal die Hälfte der Punkte damit gemacht. Das ist schon krasser Wert, krass wenig auch. Und da hat Garcia sofort immer aggressiv Druck gemacht mit dem Return, und das hatte Świątek Probleme bereitet. Kann ein Mittel sein, wobei Świątek einfach auch wieder riskanter servieren muss. Also ich glaube, dass sie sich auf Sand einfach so wohl gefühlt oder so überlegen gefühlt hat, auch nach den Runden zuvor, dass sie dachte, okay, ich bringe erstmal den Ball ohne Risiko ins Spiel und dann ziehe ich die Ballwechsel schon an mich. Aber das reicht halt nicht gegen bessere Spielerinnen. Aber größere Krise. Also sie ist immer noch meine US Open Favoritin. Natürlich nicht annähernd so deutlich wie in Paris. Also hier würde ich sie auch nicht unbedingt über das ganze Feld stellen, aber da können wir ja nächstes Mal dann noch drüber sprechen. Nur wen sollte man gerade höher einschätzen bei den Damen? Also Serena bin ich gespannt, ob ihr die Vorbereitungsturniere für die US Open helfen. Klar, immer im Blick haben muss man die, aber 7 Partien auf allerhöchstem Niveau, schwer vorstellbar gerade. Chabeur hat mich jetzt in den vergangenen Jahren auf Hartplatz noch nicht so überzeugt.
Naja, Raducanu natürlich.
Ja, stimmt. die war ja jetzt überraschend, dass jetzt Dimitri Kursundorf als Coach holt oder was. Ja, was heißt holt? Er ist für 2 Wochen da, beziehungsweise ein Turnier jetzt, weil Montreal hat ja schon wieder andere Verpflichtungen. Alles auf Probe. Also, das ist auch so, mal sehen, ob's was bringt oder nicht, oder ob das wieder nur so ein Trainer ist, der bei 2 Wochen bei ihr ist, ich weiß es nicht. Er hatte Erfolg mit Konterweh, keine Frage, aber unter anderem hat er ja auch zur Trennung wohl geführt, dass er als Russe nicht überall Visums erhalten hat und dass sie jetzt natürlich, nachdem bei Wimbledon, er durfte ja, aber die russischen Spieler durften nicht spielen, dass sie jetzt einen Russen als Coach vorübergehend holt, ist auch interessant. Aber ich bin gespannt. Also wie gesagt, ich halte ihn für einen guten Trainer, deswegen mal schauen, ob der Test erfolgreich ist. Interessant auch, die Tschechin Marie Buschkova, die jetzt nach ihrem Viertelfinale ran in Wimbledon weiter starken Eindruck gemacht und jetzt zuletzt Turnier in Prag gewonnen hat. Und das wollte ich aber vor allem erwähnen, weil sie das Finale eben, das war kurios, das hat sie 6-3, 6-0 gewonnen. Und das Besondere, Buschkova hat nicht einen einzigen Winner geschlagen. Das ist schon krass. Aber nee. Und ansonsten haben wir natürlich noch Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina. Die hat jetzt ihr erstes Match vergangene Nacht bestritten seit ihrem Triumph. Was soll man sagen? 6-1, 2-6, 0-6. Also klassische Metz einer Grand Slam-Siegerin.
Ja.
Nein, aber ich erwähne es vor allem eben, weil Daria Kasatkina ihre Gegnerin war, womit wir eigentlich bei unserem letzten Thema heute sind. Die hat vor kurzem gemeinsam mit Andrei Rublev ja mit so einer einstündigen Videodoku mit dem YouTube-Blogger Vitaly Kravchenko für viel Aufsehen gesorgt. Hat unter anderem erklärt eben, dass sie homosexuell sei, was die meisten Schlagzeilen schrieb, auch wenn es an sich, finde ich, die langweiligste Nachricht der Doku war, aber natürlich ist es eben was Besonderes, weil sie auch in Russland gerade ist eben da erst kürzlich ein Gesetz zur anti-homosexuellen Propaganda installiert wurde und sie natürlich auch die vorherrschende Homophobie dort ziemlich scharf kritisiert und dass es auch in Russland so ein Tabuthema ist, das ist natürlich dann schon, das geht dann schon rum und sie haben auch über den Krieg gesprochen, Kasatkina und Rublev, und eigentlich sie ziemlich deutlich dagegen positioniert. Ich weiß nicht, was sagst du zum Video?
Ja, also beim Fußball sagt man ja ganz oft, oder es gibt ja diesen Spruch, wir brauchen Typen. Wir brauchen Leute, die irgendwie anecken und so weiter. Und das hat ja immer auch ein bisschen was mit Mut zu tun oder auch ein bisschen mehr. Also wenn man kann sich das ja nur vorstellen oder versuchen auszumalen, wie das eigentlich ist, sich dahinzustellen und dann zu sagen, ja, das ist jetzt meine Meinung oder ich bekenne mich eben zu meiner Homosexualität oder ich spreche mich ganz klar gegen den Krieg aus. Aber das ist, also aus unserer Sicht von hier aus ist das schon fast so nach dem Motto, ja, natürlich, also wir wollen das doch alle nicht und so. Aber ich glaube, das kann man nur dann wirklich nachvollziehen, wenn man selbst diese Nationalität eigentlich hat und weiß, wie das da gesehen wird. Deswegen können wir das wahrscheinlich gar nicht so richtig, richtig gut nachvollziehen, weil wir uns gar nicht so richtig in die Situation hineinversetzen können, weil es einfach nicht geht. Wir sind hier groß geworden in Deutschland und würden natürlich immer sagen, ja, nee, Krieg und so, das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall. Und wenn sowas hier passieren würde, würden wir wahrscheinlich auch sagen, ja, ich stelle mich dagegen. Also wir müssen uns doch irgendwie dagegen wehren. Aber da drüben ist das, glaube ich, alles ein bisschen anders. Und deswegen finde ich es wahnsinnig mutig von ihr. Und du hast mir auch gesagt, dass du das Video komplett gesehen hast, 1 Stunde lang ungefähr. Deswegen bin ich jetzt auch mal ganz gespannt, ob du es vielleicht auch den Hörerinnen und Hörern komplett ans Herz legen kannst. Ich habe dazu Sachen natürlich gelesen. Ja. Ich habe es nicht komplett gesehen. Aber erzähl doch mal ein bisschen, wie du das so wahrgenommen hast.
Ich dachte erst, du wolltest, dass ich es komplett nacherzähle. Nee.
Nee.
nein, also ich habe das Video tatsächlich wirklich auch direkt geguckt, also bevor es irgendwie hier bei Twitter und so rumging und irgendwie, weil ich es zufällig bei ihrer Insta-Story gesehen hatte und da war irgendwie ich weiß auch nicht mehr warum, da war ein Teaser-Bild oder irgendwas stand da, was mich reinklicken ließ und ich wollte eigentlich nur kurz gucken, vielleicht 1-2 Minuten, aber mich hat es dann nicht losgelassen. Also ich finde es sehr empfehlenswert. Ich habe die ganze Stunde geguckt. Vielleicht ist nicht für jeden alles was. Die zeigen am Anfang auch, wie sie in Barcelona eben trainieren und so. Aber klar, für jeden Tennis-Fan ist es auf jeden Fall auch das interessant, finde ich. Auch wie sie so in Shops gehen und einkaufen. Ist nicht für jeden spannend, aber dann begegnen sie halt mal Ukrainerinnen und so. Oder die dann von denen auch Autogramme wollen. Also so Kinder, die das einfach egal ist, ob die jetzt Russen sind oder nicht. Und das fand ich alles spannend. Und die Szene am Ende ist dann natürlich, wo Kasatkina gefragt wird, dass sie nach ihren Aussagen jetzt hier womöglich nie wieder nach Russland zurück kann. Und sie fängt dann plötzlich an zu weinen.
Ja.
Das war schon sehr emotional. Ja, sie lebt schon ein bisschen länger in Spanien, aber sie hat ja auch Familie in Russland und spielt gerne in St. Petersburg und überall. Also deswegen, das ist schon brutal, wenn du nicht weißt, du kannst vielleicht nicht mehr in die eigene Heimat zurück. Also wie du sagst, wir können das ja nicht nachvollziehen. So, was mir eben aber auch gefiel und wichtig ist, Kasatkina hat sich nie als größtes Opfer des Krieges dahingestellt oder das jetzt ungefähr nach dem Motto, ja, wir Russen leiden ja am meisten, überhaupt nicht. Sie hatte betont und war da auch schon nicht so weit weg von drehen, dass ich es gar nicht vorstellen kann, wie das für die Ukraine auch ist, wenn man nicht weiß, ob das eigene Zuhause am nächsten Tag noch da ist oder man eben auch Familie dort hat. Also ich fand sie davor schon sympathisch und das hat für mich wirklich bestätigt. Also da spielt die Nationalität keine Rolle. Ich freue mich, dass sie Rublev und Co. bei den US Open spielen dürfen. Ja, es gibt auch Geschichten, dass auf der ITF manche Russinnen da ja mit ihren Anzügen provoziert haben sollen, manche aus der Ukraine oder so, die dürfen dann gerne wegbleiben, falls das stimmt, aber so Spielerinnen wie Kasatkina, echt, darf man eigentlich nicht die Tür verschließen. Rublev und sie haben wirklich auch darüber gesprochen, dass sie Nationenwechsel nicht ausschließen, wenn das ihre Tenniskarriere gefährdet, weil Kasatkina steckt jetzt sogar noch mehr dahinter vielleicht auch. Und ja, die haben in Russland ja jetzt einige auf dem Kika, es gab eine Sendung beim russischen Fernsehsender Match TV, wo sie öffentlich runtergemacht wurde und ihre PR-Beraterin, die da auch Moderatorin ist, hat sie dann verteidigt, woraufhin diese suspendiert wurde. Also alles wahnsinnig traurig eigentlich.
Unvorstellbar, ja.
Ja. Umso mehr freut es mich aber jetzt, dass Kasatkina und Rublev jetzt zumindest wieder Tennis spielen dürfen. Kasatkina hat ja jetzt gut losgelegt mit dem Sieg gegen Rybakina. Ja, da gucken wir einfach, beobachten wir weiter die Lage. Von uns war es das für heute. Wir melden uns zu den US Open dann wieder. Wir wissen noch nicht ganz sicher, ob bereits in der ersten Woche, nur mit dir dann, Dennis, und einem Gast, weil ich nicht da bin, aber müssen wir gucken, sonst vielleicht zur zweiten Woche, eventuell nur einen Tag später als sonst, aber abonniert uns einfach, dann bekommt ihr es auf alle Fälle mit, wenn unsere nächste Folge erscheint. Danke fürs Zuhören heute und bis dann.
Bis dahin, ciao.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner. Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.